Ja, liebe Hörer, wir haben eine neue Folge aufgenommen von unserem neuen Super-Podcast Irgendwas mit Krypto, so haben wir den genannt. Heute ist der Johannes leider verhindert, deswegen sprechen heute nur der Simon Seiter und ich. Und wir wollen heute das Thema Bitcoin thematisieren, Inflation und so weiter und so fort. Da ist ja einiges passiert. Und damit, oder Simon, können wir eigentlich direkt in das Thema einsteigen. Ich glaube, das ist die zweite Folge, wenn ich richtig gezählt habe. Und hoffentlich findet es entsprechenden Anklang. Ja, jetzt hatten wir ja kürzlich ein neues Bitcoin-All-Time-High. Wir waren, glaube ich, kurz vor 67.000 US-Dollar. Man könnte es auch als All-Time-Low für den US-Dollar bezeichnen oder eben All-Time-High für den Bitcoin, je nachdem, welche Mathematik man anwendet, je nachdem, ob jemand Bitcoin zugewandt ist oder nicht. Simon, was ist da passiert und wie siehst du das? Ja, ist es eine Tulpenblase?
Was jetzt genau, welche Währung? Nein, Spaß. Also ich glaube,
Der EZB-Token.
EZB-Token, der ja nur von einer Partei gemintet wird, genau. Nein, also Spaß beiseite. Ich finde es schon ganz interessant, muss ich sagen, weil es gab ja auch eher teilweise jetzt wieder defensive Meldungen, ne? Ich meine, gut, dass China jetzt irgendwie Bitcoin-Bann ausspricht, ist nichts Neues an sich. Trotzdem gibt es erstmal halt da reservierte Reaktionen, würde ich sagen. Und dass es trotz dieses auch teilweise reservierten Umfelds zum All-Time-High kommt, ist, glaube ich, sehr interessant. Ich glaube, was wir einfach sehen und wo dieses Spiel ein bisschen zwischen klassischer Geldpolitik, ja, und hier also Bitcoin als einer neuen Form von Währung vielleicht, ja, sich hier etabliert und in einigen Ländern ja mittlerweile, aber El Salvador und andere in Vorbereitung auch tatsächlich als legale Währung staatlich akzeptiert ist, ist natürlich diese Frage, wie eben spielen die Geldwerte zusammen? Also wir haben ja einen Wechselkurs, der, wenn wir eigentlich, also das, so finde ich immer ganz interessant, der eigentliche Wert von einem Bitcoin könnte sich ja auch wirklich als Tauschobjekt bemessen. Also wie viel Pizzen kriege ich für Bitcoin? So funktioniert natürlich nur in einem größeren Stil unser Geldsystem nicht. Wir müssen ja irgendwas greifbarer machen. Deswegen tauschen wir ja den Bitcoin, weil wir ihn nicht in der Regel als Zahlungsobjekt nutzen, sondern eher als Investmentobjekt immer noch gegen Euro oder andere Währungen. Und insofern ist natürlich dein Punkt gar nicht so irrelevant, finde ich, mit dem ersten All-Time-Low für den Dollar andersrum, ja, dass wir natürlich zwei Endpunkte, zwei Objekte haben, die wir betrachten müssen bei diesem Wechselkurs, nämlich den Wert des Bitcoin und den Wert der Gegenwährung. Jetzt ist natürlich der Bitcoin gegen viele Währungen gestiegen, aber ich glaube schon, dass wir global, insbesondere jetzt auch in Deutschland, ich glaube, das haben die Diskussionen der letzten Wochen gezeigt, ein Thema mit Inflation, Geldwertstabilität haben und einfach enormen Volumina, die durch die Zentralbank, durch Geldmarktprodukte auch insbesondere, also Geldmarkt Wertpapiere in den Markt gepumpt wurden. Und also man kann es ja wirklich von zwei Seiten sehen. Man kann wirklich sagen, das ist entweder ein sehr, sehr starker Bitcoin, weil wir weiterhin Institutional Adoption sehen, die wächst. Das sehen wir auch tatsächlich. Und auf der anderen Seite sehen wir natürlich auch die Flucht auch vor der Inflation in alternative und reale Assets. Ja. Bei mir gab es ja so ein kleines Update seit der letzten Folge, die wir aufgenommen haben. Ich habe gewechselt, bin jetzt bei Hauch und Aufhäuser als Head of Digital Assets. Und da sehen wir das im Vorbereich natürlich auch ganz stark, dass Real Assets auch sehr, sehr stark wachsen, weil Leute einfach eine Flucht suchen vor der Instabilität, die sie vielleicht befürchten in der klassischen Währung. Da werden wir vielleicht dann, davon sind wir noch ganz weit entfernt von der Volatilität bei Bitcoin aktuell, aber da ist vielleicht dann schon mittel- bis langfristig mal ein Faktor, dass man aus Angst vor der Instabilität oder von der Inflation der klassischen Währung in Bitcoin flieht.
Also schön zusammengefasst, ich glaube, ich kann das alles unterstützen. Also mein vielleicht vorneweg, also Simon, du und ich glaube, wir sind keine Euro-Gegner oder sowas, so darf man uns nicht bezeichnen. Das ist absolut unfair. Ich persönlich habe einfach ein Problem mit weichgespülten Sachen und weichen Währungen, egal ob das jetzt der Euro ist, könnte auch irgendwie eine Schrottcoin sein, da an den Kryptomärkten. Also einfach, wenn wenn Währungen, Coins, Assets eben entsprechend weich sind oder weichgespült werden, dann habe ich eben ein Problem damit. Das heißt jetzt eben in diesen Tagen zufällig Euro aufgrund der Inflation. Aber deswegen, ich stimme dir ja im Großen und Ganzen zu. Also das ist mathematisch halt schon ganz spannend, weil wir sind halt aufgrund unserer Erziehung und so wie wir auch ja, sozialisiert wurden in der Gesellschaft und so weiter, ist halt der Euro so ein bisschen die Konstante. Ja? Wir rechnen quasi alles in Euro. Wir rechnen die Tomate in Euro, den Espresso in Euro, die Daimler-Aktie in Euro, eben den Bitcoin in Euro, potenziell auch in Dollar und so weiter. Und für uns ist der Euro halt sozusagen die Eins. Und manchmal vergisst man eben, dass quasi diese Konstante ja eben auch an Wert verlieren kann. Das ist ja genau das, was bei Inflation passiert. Weil am Ende des Tages ist der Bitcoin-Preis ja nur ein Quotient. Ja, ich messe quasi einen Bitcoin in US-Dollar. Notation oder in Euro-Notation. Ich könnte es auch andersrum rechnen. Ich könnte auch den US-Dollar rechnen in Bitcoin-Notation. Und genauso könnte ich zum Beispiel eine Daimler-Aktie messen in Dollar, eine Daimler-Aktie in Euro. Ich könnte eine Daimler-Aktie auch in Bitcoin rechnen. Es ist einfach nur ein Bruch mathematisch und ich könnte theoretisch jeden Bruch machen. Aber aufgrund unserer Sozialisierung ist halt so ein bisschen, sind wir alle normiert auf den Euro. Das ist so die Eins. Das erzeugt quasi so ein Gefühl, ob es teuer ist oder billig. Aber man muss gerade in der heutigen Welt, wenn der Euro eben schwächer wird oder weicher wird, und andere Währungen natürlich auch, glaube ich, wirklich mathematisch versuchen zu abstrahieren, dass es wirklich einfach echt nur ein Bruch ist. Und wenn jetzt eben der Bitcoin stärker wird, wir haben es ja gesehen, 67.000 US-Dollar, dann ist es nicht nur der Bitcoin, der sich verbreitet, siehe El Salvador und andere Länder, sondern es ist halt auch der Euro und die andere Währung, die quasi gleichermaßen schwächer wird, also quasi der Nenner im Bruch und beides verstärkt sich eben gegenseitig. Und ich sehe es genauso wie du. Was ist denn, was ist genau, kann man vielleicht auch noch mal kurz wiederholen, was ist denn passiert? Wir hatten die Corona-Krise, der Finanzmarkt, der Kapitalmarkt war sozusagen in der Schockstarre. Die Staaten mussten aber Geld aufnehmen, um uns quasi zu bezahlen, ausgefallene Löhne und so weiter und so fort, verschiedene Maßnahmen, um Restaurants nicht untergehen zu lassen und so weiter und so fort. Das ist ja auch alles zu rechtfertigen und der Staat brauchte halt einfach ganz, ganz, ganz viel Geld, ganz, ganz schnell. Und exakt im gleichen Zeitpunkt sind die Kapitalmärkte quasi ausgetrocknet, weil Investoren Angst hatten. Und dann hat eben die EZB gesagt, gut, dann springen wir halt ein, wenn du Staat, also ganz Europa, Amerika, eigentlich ganz viele Länder, wenn du Staat sagst, du brauchst Geld, dann mach bitte eine Anleihe. Wir kaufen die vom Markt unter der Annahme, dass andere Investoren diese Anleihe nicht haben wollen. Und damit ist das Geld bei der EZB in Anführungszeichen gedruckt worden mit einem Tastendruck. Das ging quasi zum Verkäufer von der Anleihe, das ist der Staat. Der Staat hat dann die Anleihe übergegeben zur EZB zum Beispiel. Die EZB hat dann jetzt in ihrem Bestand halt unendlich viele Anleihen und deswegen kann man schon sagen, dass die EZB hier versteckte Staatsfinanzierung betreibt. Ja, das ist ja eigentlich Fakt und die Geldmenge ist auch bekannt, ist quasi um Faktor 2 ungefähr gestiegen jetzt in den letzten 1,5 Jahren und momentan steigt sie ja einfach weiter mit, glaube ich, 150 Milliarden pro Monat war das, glaube ich, wenn es mich nicht ganz täuscht. Also das sind schon atemberaubende Zahlen und ein Ausstieg aus dieser Kurve, die ja so nach oben geht, ist ja eben auch nicht abzusehen. Und früher oder später müsste eben diese erhöhte Geldmenge eben auch rüberschwappen in die Realindustrie, da wo der Espresso, weiß ich nicht, 1,50 kostet oder 1,80, da wo der Benzinpreis vor einer Weile noch 1,30 gekostet hat, jetzt bei Diesel und inzwischen sind wir ja bei 1,65, Autobahntankstelle über 1,70 und so weiter und so fort. Das ist aus meiner Sicht alles gar nicht überraschend. Natürlich findet man für jeden einzelnen Preisanstieg, findest du immer eine Erklärung. Es gibt Lieferengpässe, dann sind es die Gaspreise, dann ist es Russland mit der Knappheit von Gas, dann ist es die Mehrwertsteuer, dann ist es der zu Boden gefallene Erdölpreis, den man dann so verrechnet, dass ja quasi der heute angestiegene Preis in Relation zu dem damals abgefallenen Preis sind, das heißt künstliche Erhöhung und so weiter. Man kann jeden einzelnen Preisanstieg individuell erklären, aber Fakt ist halt einfach, wenn man sich die Zahlen nüchtern anschaut, dass du einfach einen Preisaufschwung hast auf also komplett breiter Front. Also im Konsum natürlich, aber also vor allem natürlich auch in den Vermögenswerten. Ich denke mal, das ist bekannt und das finde ich, deswegen ist es schon momentan sehr spannend, das zu beobachten. Genau wie du sagst, Simon, dass die Leute halt überlegen, wohin mit ihrer Kaufkraft. Früher war der Euro stabil, noch früher die deutsche Mark. Und jetzt überlegen die Leute eben, sollen sie das Geld noch in Euro halten oder sollen sie es irgendwo hinbewegen? Sollen sie eine Immobilie kaufen oder eine Aktie oder vielleicht auch ein bisschen ein Bitcoin? Und der eigentliche Trigger ist vielleicht auch gar nicht so sehr die Inflation, sondern eben die negativen Zinsen, die bei den Kunden Verwahrentgelte heißen, sodass wirklich also dem Kunde, also uns als Menschen, wirklich klipp und klar gemacht wird, wenn das Geld auf dem Konto ist, dann kostet es x Euro Gebühr pro Monat, pro Jahr. Und das führt natürlich bei den Menschen schon zum Nachdenken, wohin mit der Kaufkraft, ja? Oder also siehst du das auch so, Simon?
Ja, also ich finde es ganz interessant. Mir sind da so gerade zwei Fragen so hochgekommen, als du ein bisschen berichtet hast. Ich glaube, die letzte gleich zum Schluss. Was ja eigentlich ganz spannend ist also da muss ich jetzt sagen, wenn ich drauf gucke, wenn jemand Krypto hält, bei einem Kryptoverwahrer, also sich nicht das Geld unter die Bettdecke legt, sage ich mal, ja, sondern aufs Konto einzahlt, haben wir ein Thema damit, dass da Verwahrgebühren mit vorhanden sind. Wenn wir jetzt in den Kryptobereich reinschauen, gibt es ja wirklich, also im Vergleich zum klassischen Bankgeschäft, sehr hohe Verwahrgebühren auch. Also sprich, man zahlt ja durchaus als Privatanleger, würde ich jetzt mal sagen, so 30 Basispunkte, also übersetzt in Nicht-Finanzsprache sind es 3, sozusagen 0,3%, ja, Gebühr, um Krypto zu halten. Das ist nicht super wenig. Also wenn jetzt jemand so auf dem Konto oder auch Geld hat, dann sind die Kontoführungsgebühren ja für einen normalen Privatanleger vielleicht, wenn es so 10 Euro im Monat kostet, schon höher als diese 0,3%. Ja, aber wenn da ein bisschen mehr auf dem Konto liegt, ist es eigentlich weniger sogar als dass da eine unterschiedliche Zahlungsbereitschaft da ist, wegen der Volatilität vielleicht auch noch, weil man halt sagt, hey, das ist eher spekulativ, da kann ich Gewinne mitnehmen. Und die andere Frage, die ich ein bisschen hatte, war, du hast dieses mit der Eins angesprochen. Das finde ich sehr gut, weil es ja immer so eine Perspektivensache. Ne? Also der Euro ist die Eins für uns. Wir sind es so gewohnt, wir bemessen alles in Euro. Und der Punkt mit ist sozusagen ja, wie wird Krypto adaptiert? Nutzen die Leute es wirklich? Wenn man sozusagen ja Krypto wirklich nutzen würde für den Zahlungsverkehr, würde man es ja nicht wieder im Kopf in Euro transferieren, sondern so wie es damals mit der ersten Transaktion war, tatsächlich die Pizza damit bezahlen. Und für mich ist so die Frage, A, wann, oder ist es überhaupt praktikabel aufgrund der Losgrößen mittlerweile? Also wir würden ja so eher umkehren und sagen, für ein Bitcoin, wie viele Pizzen bekomme ich mittlerweile dafür? Da kriege ich ja so ein ganzes Dorf durchgefüttert, ja, mindestens. Also ich sage ja dann auch nicht, ich würde jetzt gerne die Pizza für, was weiß ich, 0,0002 Bitcoin oder so kaufen. Ja? Also glaubst du, dass sich das doch irgendwann wandelt in, sagen wir mal, wirklich 5 Jahren oder so? Ja, dass man sagt, hey, ich benutze es wirklich als Zahlungsmittel und ich habe es so im Kopf drin, dass ich den Gegenwert in Bitcoin bemesse, dass die Bitcoin sozusagen meine Eins ist. Siehst du das?
Nee, glaube ich ehrlich gesagt nicht. Also ich glaube, da darf man sich auch als jemand, der Bitcoin mag, wie ich und andere Leute mit Bitcoin sicherlich noch viel mehr, da darf man sich auch nichts vormachen, dass wir haben in Deutschland 82 Millionen Einwohner, wir haben keine Ahnung, hunderttausende Point of Sale, Supermärkte, Pizzerien, Bars, Cafés, alles Mögliche, ja. Und wie oft wird denn dort der Bitcoin eingesetzt? Weiß ich nicht. In ganz Deutschland, also in Frankfurt, glaube ich, war es sind 5 Punkte, wo man mit Bitcoin bezahlt oder 10. Und wie
Bei
viel?
uns jetzt nicht, aber guck mal so El Salvador.
Ja, eben, genau. Aber was ich sagen will, ist, was du der Bitcoin spielt heute bei Zahlungen im öffentlichen Leben, also wirklich exakt, also gar keine Rolle, also null. Wo der Bitcoin vielleicht eine gewisse Rolle spielt, ist bei Leistungsbezug von Freelancern zum Beispiel. Da sitzt der Freelancer sitzt irgendwo auf der Welt und stellt eine Rechnung und dann ist der Bitcoin vielleicht tatsächlich nicht schlecht. Aber so in dem öffentlichen Leben, in der gesamten Gesellschaft, abstrahiert von uns jetzt als digitale Leute, spielt der Bitcoin im Zahlungsbereich hier in Deutschland also eine Rolle von exakt null, wie ich finde. Aber das macht überhaupt gar nichts. Und zwar, ich glaube, wenn der Euro gut funktioniert oder auch früher die Deutsche Mark, dann nimmt quasi der Euro sowohl die Funktion ein des Wertaufbewahrungsmittels, aber er nimmt eben auch die Funktion ein des Austauschmittels. Ja, das heißt, der Euro wird von mir besessen, sowohl, dass ich den Wert aufbewahren kann, aber eben auch, dass ich bezahlen kann. Und ich könnte mir vorstellen, aber das ist wirklich eine Hypothese, Simon, ich habe erst kürzlich darüber nachgedacht. Ich könnte mir vorstellen, dass diese beiden Funktionen in Zukunft getrennt werden. Das heißt, der Euro aufgrund der Integration in die ganzen Point of Sales, ja, also Espresso, Supermarkt, alles, der Euro aufgrund der Integration in der Gesellschaft bleibt das Austauschmedium zum Bezahlen, aber die Wertaufbewahrung kann theoretisch von irgendeinem anderen Asset geleistet werden. Könnte der Schweizer Franken sein, könnte auch der Dollar sein, kann Bitcoin sein und so weiter. Und das ist mir aufgefallen, als ich eben auch selber die App Revolut zum Beispiel verwendet habe. Ja, Revolut ist eine App, du hast eine Kreditkarte, kannst damit ganz normal mit einer Kreditkarte bezahlen. Das wird dann eingebucht in Dollar zum Beispiel oder in Euro. Aber du kannst eben wirklich mit einem einzigen Tastenklick auf dem Handy oder auf dem Smartphone kannst du die Assets zuvor in türkische Lira oder Schweizer Franken oder in Bitcoin oder in alle möglichen Assets verschieben und eben wirklich in Realtime, also in Echtzeit wechseln, sodass quasi die Aufbewahrung von Wert getrennt werden kann aufgrund der Technik. Mit einem einzigen Tastendruck kann ich die Aufbewahrung von Wert abtrennen von dem Zahlungsmedium, was quasi bei dem Bezahlprozess über den Tisch geht. Und das, also ich könnte, und deswegen macht aus meiner Sicht jetzt mal für die nächsten Jahre gerechnet es auch Sinn, zum Beispiel den Bitcoin als potenzielle Wertaufbewahrung im Hinterkopf zu haben, zumindest für einen Teil des Wertes, aber als Austauschmedium einfach trotzdem den Euro über den Tisch gehen zu lassen, weil ich ja im Prinzip eine juristische Sekunde, bevor ich am Rewe meinen Kassensprudel bezahle, eine juristische Sekunde davor, könnte ich ja den Bitcoin in Euro umdrehen, sozusagen. Ja. Was hältst du von der Überlegung?
Also ich finde es super spannend. Ich glaube, dass aktuell Leute aus der Kryptoszene, die eben so HODL als Prinzip quasi haben, schon machen. Die cashen ja nur aus, wenn sie unbedingt müssen, um sich im echten Leben was zu kaufen beim Rewe, weil sie eben glauben, dass Krypto immer auf Dauer mehr Wert erhält oder sogar wächst im Wert gegenüber der herkömmlichen Währung. Das ist ja eigentlich genau das Prinzip hinter HODL, ist ja, dass man alles an Wert in Bitcoin aufbewahrt und nur das, was absolut zum Leben notwendig ist, also jetzt mal in der übertriebenen Version, auscasht, um im echten Leben zu bezahlen. Also ich glaube, dieses Prinzip wird von einer ganz kleinen Minorität in der Gesellschaft und auch nur einem gewissen Anteil der Leute, die in Krypto investieren, bereits angewandt. Die Frage für mich wäre, also was das für eine Auswirkung auf den Euro hat, wenn das in der Breite gemacht wird. Also jeder kann ja selbst definieren, wo er seinen Wert aufbewahren möchte, wo er seine Anlagen drin behält. Manche machen es in ETFs, ja, um irgendwie Aktienpakete breit gestreut zu investieren, weil sie da einen größeren Werterhalt sich erhoffen. Andere machen es in Krypto. Und das eine dritte in Immobilien, ja. Und das Ziel ist ja immer tatsächlich, dass man nicht glaubt, dass das Geld auf dem Sparkonto sozusagen den Wert besser erhält als diese andere Investition. Und das zahlt sich ja in der Regel auch so über lange Zeit aus, also rein statistisch gesehen. Also ich glaube, das wird heute schon teilweise praktiziert. Und die Frage ist aber jetzt, wenn zu viele Leute aus dem Euro als Werterhalt fliehen, dann wird der Euro in seinem Wert, weil Leute sozusagen den Euro immer verkaufen wollen gegen was anderes, ne? Also der Preis des Euros oder der Wert des Euros sinkt. Und dann frage ich mich aber noch, also wenn es jetzt nicht nur ein paar Krypto-Nerds mal hodeln, ja, sondern wenn das wirklich die breite Masse der Gesellschaft ist, die ihren Wert lieber in Bitcoin aufbewahrt als im Euro, dann glaube ich eben, dass aufgrund dieses Wertverlusts im Euro, also die andere Funktion auch mit wegfällt, weil du den Euro dann ja sozusagen, der wird ja im Preis nach unten gehen, damit ist er also für diese Funktion aber weniger nutzbar, weil ich ja, wenn ich beim Rewe dann bezahlen will, gar nicht weiß oder ich muss dauernd anpassen, da hat jetzt erst eben die Paprika, das ist ja Inflation dann, wenn der Wert des Euros sinkt, und dann wäre ja de facto eine Inflation in der gängigen Zahlungswährung. Ja, und dann würde ja eben ich nicht wissen, oder ich würde halt immer sehen, Brot kostet erst halt 2 Euro, dann kostet es 5, dann 10, na, wie wir es schon mal halt in Zeiten der Inflation hatten. Vielleicht ohne, dass die Leute selbst groß an Wert verlieren, die zumindest Bestandswerte haben. Was man natürlich nicht vergessen darf, sind natürlich, dass die Leute trotzdem nicht ja in Bitcoin bezahlt werden, in ihren Verträgen zum Beispiel, sondern in Euro. Und die Renten natürlich auch in Euro bezahlt werden. Ne? Also da haben wir ja dann eine recht negative Auswirkung von Leuten, die eben keine großen Anlagenrücklagen haben. Und so einerseits verliert der Euro eben durch diesen Verlust der Wertaufbewahrungsfunktion auch in seinen weiteren Funktionen eigentlich an Möglichkeiten. Also der wird nutzloser. Das ist ja auch bei Inflation sozusagen, das Geld wird nutzloser, weil weiß man eh nicht, wie der morgen steht. Und andererseits weiß ich aber auch nicht, ob Bitcoin so aus gesellschaftlicher und wirklich sozialer Perspektive in seiner reinen Form als Werterhaltung gut wäre. Also ob wir das gesellschaftlich wollen, weil es strukturell die Leute benachteiligt, die wirklich von ihrem regelmäßigen und fest definierten Einkommen in Euro dann. Aber entweder müsste man dann tatsächlich sagen, hey, auch in Bitcoin bezahlen, die Gehälter und die Renten, oder halt im Supermarkt dann doch Bitcoin auch kassieren.
Ja gut, dann sind wir halt in El Salvador sozusagen. Also ich finde es von der Überlegung her schon ganz interessant, aber also da muss man halt ehrlich zu sich sein, das ist also auf die kurze Frist oder auf die mittlere Frist, also wirklich gänzlich unwahrscheinlich, dass man in Europa den Bitcoin als Zahlungsmittel hätte und dass wir die Verträge und den Arbeitsvertrag jetzt umstellen von Euro auf eine andere Währung. Also das erachte ich, also das sind, keine Ahnung, das dauert sicherlich 10 Jahre, bis sowas sich ändert. Das ist also wirklich gänzlich unwahrscheinlich. Das heißt, die Verbreitung von dem Euro ist halt in so einer Gesellschaft bezüglich Dingen, die abgerechnet werden und konsumiert werden, ist halt 100% und alle anderen Werte sind bei 0%. Also das ist halt einfach so. Und deswegen, ich glaube, ich finde El Salvador hier schon ganz spannend. Die haben ja ihre Staats-App, so eine Art PayPal-App wahrscheinlich, ausgerollt. Heißt Chivo. Und so wie ich jetzt das recherchiert habe, scheint es so zu funktionieren, dass die Preise weiterhin in Dollar ausgewiesen sind. Also keine Ahnung, Pizza oder weiß ich nicht, irgendwas dort zu essen, eine Cola für 2 Dollar. Und in dem Augenblick, wo ich bezahle mit der App, halte ich mein Handy quasi an den Point of Sale und dann entscheide ich quasi, ob ich in Dollar bezahle oder ob ich in Bitcoin bezahle. Und dann bleibt quasi der Dollar ist quasi weiterhin so ein bisschen der mentale Anker, in dem ich jetzt ermessen kann, ob jetzt eine Cola teuer ist oder günstig ist. Und in dem Augenblick, wo ich bezahle, kann ich entscheiden, ob das jetzt von meinem Bitcoin-Wallet abgeht oder ob das von meinem US-Dollar-Wallet abgeht. Und das finde ich eigentlich von der Logik her gar nicht falsch, weil dann kann nämlich so eine Währung wie der Dollar oder der Euro kann weiterhin 100% der Transaktionen in einem Land abbilden, über alle Verträge, Arbeitsverträge, Verträge zwischen Automobilzulieferern und BMW zum Beispiel. Das ist ja alles in Euro, das würde niemand ändern. Und gleichermaßen kann eine Firma oder wir als Menschen trotzdem überlegen, ob wir unsere Kaufkraft in anderen Assets aufbewahren, egal ob jetzt das Bitcoin ist oder theoretisch tokenisierte Assets, oder da wird es ganz viele solche Sachen geben. Aber spannend ist halt schon die Überlegung, wenn ganz viele Leute diesen Modus plötzlich machen, dann fragen die Bitcoin nach, dann würde der Bitcoin-Preis steigen, dann schmeißen die aber auch Euro auf den Markt in Massen. Also alles theoretische Annahmen und Überlegungen, gell? Also wir sind weit, 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 weit weg von solchen Szenarien. Aber wenn dann die Leute den Euro auf den Weg auf den Markt geben, dann sinkt ja schon wieder die Kaufkraft des Euros, weil ja einfach die Märkte geflutet werden von Euros, die keiner mehr haben will. Das sind schon spannende Überlegungen, die da passieren. Also die nächsten Jahre werden spannend, wobei ich, also wie gesagt, nicht glaube, dass es genauso kommt, wie wir es besprochen haben, weil das einfach jetzt mal ein paar theoretische Szenarien waren. Aber dass in bestimmten Teilen der Gesellschaft, also zum Beispiel junge Leute, ja, 20 minus oder 25 minus, dass dort zum Beispiel Werte tendenziell vielleicht auf verschiedene Assetklassen aufbewahrt werden, inklusive Bitcoin, das kann man vielleicht schon beobachten. Aber im Gegenzug hast du halt andere Milieus der Gesellschaft, also zum Beispiel Rentner 60 plus, 70 plus, 80 plus. Da ist die Bitcoin-Durchdringung oder auch die Durchdringung mit Nicht-Euro-Wertspeichern quasi null.
Ja, also ich denke auch, dass es komplett unwahrscheinlich ist, wenn jetzt alles normal weiterläuft. Ja, und das haben wir ja, das ist aber schon ein Punkt, den wir in der Finanzindustrie ja schon öfter mal gesehen haben. Es gibt vielleicht doch Triggerpunkte, es gibt Events, so Black Swan Events, wo irgendwas passiert, und wir hatten es jetzt also mit Covid ja schon gesehen, was eben auch wieder so ein Event plötzlich um die Ecke kommen kann, was wir einfach nicht auf dem Radar haben. Und dann kann sowas getriggert werden, theoretisch. Ja, also ich halte es auch für komplett unwahrscheinlich, aber auch komplett unwahrscheinliche Szenarien haben eine Restwahrscheinlichkeit, die einfach aufgrund des Gesetzes der großen Zahlen eintreten können. Und sie treten, das kennen wir eben aus dem Finanzbereich, mit Finanzkrisen strukturell viel häufiger ein, als das eigentlich ja statistisch von uns erwartet wird. Also deswegen ist es was man vielleicht so ein bisschen im Hinterkopf haben kann. Ich glaube, es ist insofern in El Salvador wirklich ein spannendes Beispiel, weil ja bereits eine Devise zur Wertermittlung und nicht die nationale, super spannend, weil es gab ja schon mal einen Tipping Point anscheinend in El Salvador, wo aufgrund der Instabilität der nationalen Währung die Leute auf den US-Dollar als Wert, sozusagen Ermittlungsbasis geschwenkt sind. So ein Event könnte auch theoretisch eintreten, ja mit einer anderen Währung. Ich sage jetzt nicht mal, dass es dann unbedingt der Bitcoin sein muss oder whatsoever, aber es ist ja bereits der Fall, dass sie nicht in ihrer nationalen Währung das bestimmen. Das wäre so, wenn wir in Deutschland auch unsere Preise nicht in dem Euro, sondern in Dollar kalkulieren würden. Ja? Und also das zeigt ja schon grundsätzlich die Möglichkeit, dass es politisch und sozial zu einer Situation kommen kann, wo in einem Land die Preise nicht mehr in der nationalen Währung, sondern in einer Devise bemessen werden. Also deswegen würde ich das rein grundsätzlich nicht ausschließen. Ich halte es auch für super unwahrscheinlich. Aber Restwahrscheinlichkeiten sind halt was gerade im Finanzbereich, die auch zu respektieren sind, sage ich mal.
Absolut, Simon. Und was ich halt wichtig finde, ist, das sind spannende Themen, sowohl der Bitcoin als auch, was sich da momentan in der Gesellschaft tut und so weiter. Und das Thema Inflation lohnt sich wirklich zu verstehen, sich da mal ein paar Abende hinsetzen, per YouTube, per Lesen und so weiter, sich das Thema anzueignen, ist, glaube ich, wirklich hilfreich. Letztendlich ist das Verständnis dieses Thema dafür entscheidend, ob ich am Ende des Jahres 5% mehr Geld oder 5% weniger Geld in meinem Geldbeutel habe. Deswegen frage ich mich auch manchmal, wie die Leute dieses Thema Inflation gar nicht verstehen wollen, teilweise. Es ist alles bei YouTube drin. Fragt man sich manchmal, dass die Leute so das Thema so ein bisschen nebensächlich behandeln. Aber in den Medien ist es momentan ja schon auch wiederum drin. Also da tut sich wirklich einiges momentan. Es ist, glaube ich, extrem spannend. Wie würdest du dich denn einarbeiten, also in dieses Thema, Simon? Jetzt habe ich YouTube einfach mal so gesagt. Macht es Sinn oder würdest du irgendwelche alten VWL-Schinken rausholen oder was würdest du tun?
Also, ich habe das noch ganz klassisch auch gelernt, so wie du auch. Wir waren ja sogar an derselben Uni für unsere Studienabschlüsse. Also, ich habe noch ganz klassisch Geldtheorie erst in der Schule tatsächlich und dann in der Uni gelernt. Ich glaube aber auch, dass man über YouTube das sehr gut findet. Ja, ich will da jetzt keine Einzelempfehlungen abgeben, aber also man muss auch ein bisschen aufpassen. Das Problem natürlich ist da immer ein bisschen, es gibt natürlich auch auf YouTube irgendwie Leute, die dann mit Inflation da irgendwie Stimmung machen, wie mit anderen Themen auch, ja, die nicht wissenschaftlich hinterlegt sind, also vielleicht tatsächlich schon eher mal eine etwas unterhaltsamere Vorlesung eher zu dem Thema auf YouTube suchen, als jetzt ein reines Populärvideo, ja, weil bei so einem reinen Populärvideo auch eben die Gefahr besteht, dass da irgendjemand eine politische Botschaft transportieren möchte, die einfach so nicht vorhanden sein sollte, glaube ich, wenn man einfach nur sich die Geldtheorie anschaut. Aber am Ende ist es ja, glaube ich, also als Basis ist ja ganz einfach. Alle Preise bilden sich durch eine Schnittmenge von Angebot und Nachfrage. Das ist so ein Basic. Ich glaube, das sollte und kann fast jeder verstehen. Da gibt es zwei Kurven, da gibt es einen Preis. Wenn sich Sachen verschieben, ändern sich auch die Preise. Und ich glaube, wenn man da so mal tatsächlich ein bisschen einsteigt, aber eher vielleicht lieber so ein etwas hochwertigeres Video von einem sehr etablierten Finanzkanal vielleicht, ja, oder eben eine Vorlesung online. Besser so, ja, als einfach nur jetzt vielleicht Inflation auf YouTube eingeben. Und da weiß ich jetzt selber gar nicht, was da rauskommt. Und dann vielleicht tatsächlich doch auch mal so eher einen Artikel auch dazu lesen, wenn man dann so mit den YouTube-Videos reingekommen ist. Ich glaube, womit sich generell sich lohnt zu beschäftigen, das ist jetzt keine Anlageempfehlung, ist, glaube ich, irgendwas mit seinem Geld zu machen. Ich glaube, das ist mittlerweile der jüngeren Generation auch echt klar geworden. Also da hätte ich sogar eine YouTube-Channel-Empfehlung. Das ist im Zweifel hier unser Kollege vom Finanzfluss. Ich glaube, der macht das wirklich sehr gut. Der hat wahrscheinlich auch im Zweifel ein gutes Video für die Inflation schon mal gemacht. Und der zeigt einfach Möglichkeiten, wie man investieren kann. Das Geld einfach liegen zu lassen, müsste den Leuten eigentlich mittlerweile klar sein, dass das nicht wirklich die beste Option sein kann. Das ist einfach, man kriegt nicht den besten Ertrag, wenn man nichts macht. Das ist also weder so, wenn man irgendwie draußen im Garten arbeitet oder halt mit seinem Geld arbeitet.
Stimme ich voll und ganz zu. Ich glaube, es macht total viel Sinn, genauso zu starten, wie du es gesagt hast. Ich glaube, wichtig ist, wenn man sich gerade mit YouTube beschäftigt, nicht ein Video anzuschauen, sondern am besten 30, weil dann habe ich die gesamte Meinungsbandbreite, dann bin ich vielleicht ein bisschen verwirrt, aber dann schaffe ich es hoffentlich, eine solide, naja, Durchschnittsmeinung zu entwickeln und keinen Extremmeinungen aufzusitzen. Also es ist sicherlich echt spannend und es lohnt sich, sich mit dem Thema zu beschäftigen. Vielleicht ein letzter Satz noch: Spannend ist die Zeit ja momentan insofern, weil wir haben halt keine Zinsen momentan, plus minus 0%. Wir haben gleichzeitig die Inflation bei 5%. Wir haben negative Zinsen auf den Konten, teilweise bei minus 1%. Das heißt, das führt halt schon zu einer Entwertung von, zu einer Entreicherung sozusagen, zu einer Entwertung von unserem Eurobestand. Und die Leute sagen immer, ja, wir hatten aber schon früher Inflation in den 70ern und in den 80ern. Ja, alles richtig, 2%, 3%. Aber damals hatten wir halt Zinsen, nämlich 3%, 4%, 5%. Das heißt, sofern, das ist aus meiner Sicht ganz wichtig zu verstehen, sofern die Zinsen plus minus ein ähnliches Niveau haben wie die Inflation, dann passiert eigentlich wenig, weil das Geld, was entwertet wird, per Zinsen wieder obendrauf kommt am Jahresende. Aber richtig gefährlich ist es halt momentan schon, wenn so sozusagen diese Schere aufgeht zwischen Zinsen bei null oder minus und Inflation eben plus. Also wenn quasi dieses Delta da ist, dann findet halt schon quasi Entreicherung statt. Das kann man nicht anders sagen. Und insofern, weil wir sehen es ja tagtäglich an der Tankstelle. Also das, also klarer kann man es eigentlich gar nicht sehen. Ja, Simon, dann machen wir nächste Woche weiter. Mal sehen, ob der Johannes dann wieder einsatzbereit ist.
Ja,
Und
genau.
dann schauen wir mal, welches Thema dann zu besprechen ist.
So machen wir es. Ich freue mich drauf. Bis dann.
Bis
Ciao.
dann.